Liebe Freunde, der Staat wird von den Christen als gute Ordnung Gottes angesehen. Das ist schon immer so gewesen. Die Kirche ist entstanden im römischen Weltreich, also in einem heidnischen Staat. Und weil die Christen auch den als Gottes gute Ordnung angesehen haben, ging von den Christen aus alles in Ordnung. Die Kirche hatte nichts gegen den Staat, aber der Staat hatte was gegen die Kirche. Kaum waren die Christen da, da wurden sie schon abgeschossen, flogen vor die Tür, wurden von den staatlichen Ämtern ausgeschlossen bzw. gar nicht mehr zugelassen. Und es dauerte gar nicht lange, da fingen die blutigen Verfolgungen an, wo die Christen zu Tausenden an die Kreuze genagelt wurden oder den Löwen in der Arena zum Fraß vorgeworfen wurden. Wie kam es überhaupt zu diesem Konflikt? Das kam durch den Kaiserkult. Die römischen Kaiser, die waren ganz oben an der Spitze des Staates. Und es genügte denen da oben nicht einfach nur ein ganz normaler Mensch zu sein. Und deshalb behaupteten sie, Gott zu sein. Schon der Cäsar, der ließ sich göttlich nennen. Der Octavian, der galt als Sohn von der Göttin Venus. Der ließ sich als Augustus bezeichnen, also der Anbetungswürdige. Caligula, der ließ sich frisieren wie so ein Punker, nur mit dem Unterschied, dass er nicht grün, sondern Gold als Farbe gewählt hat. Der machte sich so die spitzen Zacken ins Haar aus Gold. Da sollten die Leute denken, dass er ein Gott wäre. Und Domitian, das war der Erste, der sich in Rom offiziell als Gott verehren ließ. Sein Titel war Gott der Herr oder Gott und Heiland in Ewigkeit. Und wenn der ein Gesetz erließ oder irgendwas diktierte seiner Sekretärin, da ging das immer los mit den Worten, der Herr, unser Gott, befiehlt. Wenn ein Mensch sich selber als Gott bezeichnet, kann man ihn nur als größenwahnsinnig bezeichnen. Und bei Größenwahnsinnigen ist immer alles wahnsinnig groß. Demzufolge waren natürlich auch die Standbilder, die vom Domitian rumstanden, auch wahnsinnig groß. Die hatten alle Übergröße. Zum Beispiel hatten sie in Ephesus dem Kaiser Domitian speziell einen eigenen Tempel gebaut und ein Standbild von ihm reingestellt in vierfacher Lebensgröße. Könnt ihr euch das vorstellen? Ihr könnt euch das vorstellen. Vor diesem Kultbild, da mussten die Leute niederfallen, hinknien, Weihrauch räuchern, anbeten. Der Kaiser hatte sich im wahrsten Sinn des Wortes an die Stelle Gottes gesetzt und damit war für die Christen der Konfliktfall gegeben. Denn das erste Gebot heißt ja, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das war für die Christen also klar, eine Beteiligung am Kaiserkult kam für sie nicht in Frage. Und der Kaiser wiederum, der fragte nicht nach den Gründen von den Leuten, die ihm die Anerkennung verweigerten. Wer vor ihm den Rücken nicht verbeugte, wurde rücksichtslos verbannt. Es ist das alte Lied, wenn der Mensch nicht mehr Mensch sein will, sondern Gott sein möchte, da wird er zum Unmenschen. Der Domitian, der war so unmenschlich, der hat seine eigene Ehefrau in die Verbannung geschickt, weil sie eine Christin geworden war. Und viele andere Christen saßen auch in der Verbannung, zum Beispiel auch einer der Jünger von Jesus, der Johannes. Der saß weit ab vom Schuss auf einer ganz einsamen Insel, auf der Sträflingsinsel Patmos. Und dort bekommt er von Gott eine Offenbarung über die Zustände und über die Zukunft der Weltgeschichte. Und diese Offenbarungen, die bilden das letzte Buch in der Bibel. Und wir wollen uns heute mit dem 5. Kapitel aus der Offenbarung des Johannes befassen. Bevor ich euch das vorlese, die ersten Verse, da muss ich aber erst noch was erklären. Denn das, was hier steht, das versteht ihr auf Anhieb nicht. Und damit ihr versteht, warum ihr das nicht verstehen sollt, muss ich erst noch was erklären. Ihr müsst euch vorstellen, der Johannes, der sitzt im Gefängnis. Der Schreiber sitzt in der Verbannung. Und er hat von Gott den Auftrag, das, was Gott ihm gezeigt hat, an alle Christen der Welt zu schreiben. Wenn man nun als Gefangener unter der Knute eines Tyrannen im Gefängnis sitzt, da ist es nicht gerade ratsam, ein Buch über Jesus zu schreiben. Bei einem Staatsoberhaupt wie Domitian, der die Christen verfolgte, war das im wahrsten Sinne des Wortes lebensgefährlich. Es geht schließlich bei diesem Buch um eine Kampfansage gegen den Kaiserkult. Es richtet sich gegen die Machtmenschen, die sich einbilden, sie könnten die Weltgeschichte eigenhändig in die Hand nehmen. Und es ist ein Trostbuch für die von Domitian verfolgte Gemeinde. Es richtet sich an alle Christen, die unter einer Diktatur leben. Ein Diktator nun öffentlich und gerade anzugreifen, würde Selbstmord bedeuten. Also muss der Johannes durch die Blume sprechen und feine Anspielungen benutzen. Verzwickte Bilder, seltsame Symbole, rätselhafte Sprüche, raffinierte Vergleiche, damit die Herren Controlletti, die die Post vom Knast kontrollieren, nicht gleich mitkriegen, worum es sich in der Schrift handelt. Und das haben die auch tatsächlich nicht verstanden. Die Post ging durch die Kontrolle durch und hat die Gemeinden von damals erreicht. Und heute kommt die Post, der Brief Gottes, bei euch an. Ich lese es euch jetzt vor, Offenbarung, Kapitel 5. Und wenn ihr nicht gleich alles versteht, verzweifelt nicht, ich bleibe ja noch da, um es euch dann zu erklären. Und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, beschrieben inwendig und auswendig, versiegelt mit 7 Siegeln. Und ich sah einen starken Engel, der rief aus mit großer Stimme: Wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Und niemand im Himmel und niemand auf der Erde und niemand unter der Erde konnte das Buch auftun und hineinsehen. Und ich weinte sehr, dass niemand würdig erfunden wurde, das Buch zu öffnen und hineinzusehen. Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht. Siehe, es hat überwunden, der Löwe, der da ist, vom Geschlecht Juda, die Wurzel Davids, aufzutun das Buch und seine 7 Siegel. Na, was habe ich gesagt? Hab nicht viel verstanden vom Ganzen. Wenn man das so hört, da ist das für einen zunächst mal wie eben ein Buch mit 7 Siegeln. Dieser Ausdruck kommt ja hier aus dieser Bibelstelle, weil da hier steht: Johannes sieht Gott sitzen auf dem Thron mit einem Buch in der Hand, was mit 7 Siegeln versiegelt ist. Damit ist Folgendes gemeint: Dieses Buch enthält den Plan Gottes mit der Weltgeschichte. Was auch kommt, Gott hat es beschlossen. Aber Gott hat es eben auch verschlossen. Kein Mensch kann einen Blick in die Pläne Gottes werfen. Sie sind versiegelt. Nun ist es ja zunächst mal schon wichtig zu wissen, dass es diesen Plan überhaupt gibt. Denn es gibt ja heute viele Menschen, die sagen, es gibt nur Zufall. Alles ist Zufall. Die Erde ist aus Zufall entstanden und du bist aus Zufall entstanden. Die Bibel sagt es ganz anders. Die Bibel sagt, Gott hat einen Plan für die ganze Weltgeschichte und auch für die Geschichte deines kleinen persönlichen Lebens. Und die Frage ist bloß, wie kann man diesen Plan erkennen? Das ist ja die Frage hier von Vers 2. Ich sah einen starken Engel, der rief aus mit großer Stimme: Wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Heute behaupten viele, sie könnten uns ganz genau sagen, wo es lang geht. Von den Marxisten über die Moon-Sekte bis zu den Moslems wissen sie alle ganz genau, wo es lang geht und worauf alles hinausläuft. Die Marxisten sagen, das Paradies kommt auf Erden. Die Moon-Sekte sagt, das Paradies kommt in Korea. Die Moslems sagen, das Paradies kommt bei Allah. Alle wissen ganz genau, was gut und richtig ist für die Menschen. Was das Gute ist, das sagt uns heute jeder. Und noch die unmenschlichsten Abschreckungs- und Vernichtungspläne der Militärpolitiker, die werden uns untergejubelt mit der Behauptung, das ist das einzig Richtige und Gute zur Rettung der Menschheit. Also was das Gute ist, das sagt heute jeder. Aber die Frage ist, wo ist der Gute? Damals war Domitian derjenige, der der Meinung war, er könnte die ganze Menschheit beglücken. Aber wer ist Domitian? Ist der heilig? Ist der weise? Ist der gerecht? Ist der rein, um Gottes Pläne zu verwirklichen? Die Frage Gottes lautet, wer ist würdig? Gott fragt nach einer Person. Gott fragt nicht nach einer Sache. Gott fragt nicht, welche Philosophie ist gut? Welche Weltanschauung ist gut? Welches politische System ist am besten? Sondern er fragt, wer ist gut? Immer wieder scheitern die Weltverbesserungspläne an dieser Personalfrage. Denn das Gute, was manche Menschen erkannt haben und auch wollen, das kommt nicht zustande, weil der Mensch nicht gut ist. weil er das Gute, was er will, nicht bringt. Sobald man die Menschen, vor allem die Großen unserer Zeit, überhaupt die Großen dieser Erde mal unter die Lupe nimmt, da stellt man ja meistens beim näheren Hinsehen fest, dass sie irgendwelche peinlichen Flecken auf der weißen Weste haben. Das haben wir ja nun alle jetzt wieder deutlich gesehen, als die Finanzen der führenden Leute der Bundesrepublik Deutschland mal unter die Lupe der Prüfungsausschüsse genommen worden sind. Niemand in der Welt kann seinen Schlipsknoten so korrekt binden wie der Herr Barzel. Der ist wirklich ein Muster an Korrektheit in Benehmen und Sprache. Wenn der mit öliger Stimme sprach, das klang immer flüssig, also geradezu überflüssig. Und jetzt stellt sich heraus, dass ihm auch noch die Taschen von Geld überfließen. Niemand in der Welt hat einen so treuen Hundeblick wie der Herr Kohl. Keine Filmdiva hat einen solchen Augenaufschlag wie er mit seinen seidigen Wimpern. Aber auch bei dem scheinen ein paar Mark zu viel in der Kasse oder in der Parteikasse zu klimpern. Und wir alle, die wir dieses Schauspiel nun jeden Abend in der Tagesschau serviert kriegen, wir haben allmählich den Eindruck, dass diese Biedermänner da oben uns ganz schön die Taschen vollhauen. Wo gibt es in unserer korrupten Welt noch Persönlichkeiten, denen wir vertrauen können, die es wert sind, dass wir ihnen unser Vertrauen schenken? Sobald man näher hinsieht, sieht man, dass die irgendwelchen Dreck am Stecken haben. Und deshalb vermeiden es ja auch die meisten Prominenten vom Schlagerstar an aufwärts, dass zu viel bekannt wird über ihr Privatleben. Die leben irgendwo in ihren Palästen, unzugänglich für den einfachen Mann von der Straße. Ich habe jetzt gerade ein Buch gelesen, die Lebenserinnerung eines Mannes, der hat so um die Jahrhundertwende in Deutschland gelebt als Kind. Und der sah immer, wenn er in seiner Stadt da ging, wie der König Wilhelm II. Von Württemberg mit seinem Pudel auf der Straße spazieren ging. Also nicht mit einem Rudel Sicherheitsbeamten, sondern der Pudel genügte dem. Und eines Tages, da geht dieser Schuljunge zu dem König hin, macht seine Verbeugung und sagt, Herr König, könnten Sie mir bitte mal sagen, wie viel Uhr es ist? Und da hat der König seine Taschenuhr gezückt und hat ihm die Uhrzeit gesagt. Also ich erwarte ja gar nicht, dass nur die Kings unserer Zeit, zum Beispiel die Puddis, mit ihrem Pudel auf dem Weihnachtsmarkt rumlaufen und nur jedes Schulkind, die anreden kann, sagen, Herr Puddi, können Sie mir mal sagen, wie viel Uhr es ist? Die wissen ja auch nicht, was die Uhr geschlagen hat. Ich frage ja nur, ob ihr einen prominenten Menschen kennt, dessen Leben vor allen offen zutage liegt und der keine Fehler hat und der keine Sünde hat und der gut ist, der so gut ist, dass sein Leben mit Gottes Willen völlig übereinstimmt. So eine Persönlichkeit wird hier von Gott gesucht. Gott fragt, wer ist würdig? Und nun treffen, nachdem Gott das gefragt hat, von allen Seiten die Fehlanzeigen ein. Und niemand im Himmel und niemand auf der Erde und niemand unter der Erde konnte das Buch auftun und hineinsehen. Dreimal niemand. Kein Engel, keiner der verstorbenen Größen, keiner der noch lebenden Großen der Weltgeschichte, auch kein Domitian. Keiner hat das Zeug, den Plan Gottes zu öffnen. Im Entscheidenden sind die Machthaber dieser Welt machtlos. Und deswegen haben wir es als Christen nicht nötig, sie anzubeten. Aber deswegen haben die es bitter nötig, dass wir Christen für sie beten. Auf die Frage Gottes, wer ist würdig? Da herrscht betretenes Schweigen in allen Stockwerken. Und in dieses kosmische Schweigen hinein, da ertönt plötzlich das Schluchzen eines Mannes. Und ich weinte sehr, dass niemand würdig erfunden wurde, das Buch aufzutun und hineinzusehen. Der hier weint, das ist der Johannes. Der leidet mit uns allen darunter, dass die Geschichte unserer Welt und die Geschichte unseres Lebens oft so undurchsichtig ist, so rätselhaft, so unverständlich, so unbegreiflich, wie ein einziges Rätsel, wie ein Buch mit 7 Siegeln. Da passieren irgendwelche schrecklichen Unglücke. Da stirbt eine junge Mutter von zwei Kindern am Krebs. Und spätestens, wenn es uns selber trifft in unserer Nähe, da stellen wir die Frage, wie kann Gott das zulassen? Das ist die Frage, die uns Christen am meisten gestellt wird. Wie kann Gott das zulassen? Und das ist die Frage, die wir Christen meistens auch nicht beantworten können. Weil wir oft auch keinen Sinn erkennen können in unserem persönlichen Leben und Schicksalen anderer Menschen und gleich gar nicht in der Weltgeschichte. Das ist doch wirklich zum Heulen, wenn man sich die Weltgeschichte mal ansieht. Seit Jahrtausenden, seit es den Menschen gibt, streiten sich die Menschen um die Macht. Und Millionen wurden belogen und betrogen und in den Tod getrieben, immer mit dem Argument, wenn ihr kämpft und siegt, werdet ihr die Macht haben. Und was ist bei so viel Schmerz und Kampf und Leiden und Blut und Tränen eigentlich rausgekommen? Wie wenig Veränderung unserer Welt bei so viel Anstrengung? Was ist das für ein sinnloser Kreislauf von Sieg und Niederlage? Seit 1945, da hat es 150 Kriege gegeben. Und in diesen 150 Kriegen, seit dem Zweiten Weltkrieg, da sind 50 Millionen Menschen umgekommen. Alles solche Menschen wie du und ich. Junge Menschen, denen man gesagt hat, wenn ihr kämpft, wenn ihr das Ziel erreicht, werdet ihr die Macht haben. Die Namen der Herrscher und Firmenschilder, die werden ständig ausgewechselt. Aber es bleibt immer das gleiche Leiden, es bleibt immer der gleiche Laden. Was ist denn nun in den Jahren, in den Jahrzehnten seit 1945 oder in den letzten Jahrtausenden, was ist denn auf unserer Erde grundsätzlich neu und anders geworden? Was denn? Das eine steht fest. Trotz aller Weltverbesserungsprogramme, die es gegeben hat und die es jetzt noch gibt, da war die Menschheit vom Glück noch nie so weit entfernt wie heute. Noch nie war die Menschheit so verängstigt und so verhungert und so verunsichert und so resigniert wie heute. Nehmen wir zum Beispiel bloß mal die Friedensfrage. Wir feiern nun jeden November oder begehen die Friedensdekade. Wir haben es ja nur gerade im vorigen Monat hinter uns. Da wird informiert, da wird diskutiert, da wird geredet, da wird gefordert, da wird vor allem gebetet. Und obwohl so viel geschieht, geschieht doch nichts. Oder ist in den letzten Jahren in Sachen Abrüstung irgendwas Konkretes geschehen? Hat auch nur eine einzige Fabrik die Produktion von Kinderspielzeug mit kriegerischem Inhalt eingestellt, geschweige denn, dass wirkliche Waffenfabriken aufgehört hätten zu arbeiten? Trotz aller Forderungen der Regierten und aller Beteuerungen der Regierung wird nach wie vor aufgerüstet und nicht abgerüstet. Es wird aufgerüstet immer mehr, immer gefährlicher. Und wir fragen uns, hat unser Kämpfen für den Frieden überhaupt noch einen Sinn? Hat unser Beten für den Frieden überhaupt noch einen Sinn? Ist nicht alles sinnlos? Machen die da oben nicht sowieso mit uns, was sie wollen? Können wir überhaupt noch was machen gegen den Krieg, gegen die Rüstung, gegen den Krebs, gegen die Folter, gegen den Hunger und den ganzen Scheiß, der uns so verrückt macht? Wisst ihr, wenn die Atheisten uns Christen fragen, wie kann Gott das alles zulassen? Da kann ich nur sagen, dass uns diese Frage viel mehr quält als die anderen. In Wirklichkeit juckt die das doch gar nicht, eben weil die gar nicht an Gott glauben. Ein Atheist, der fragt, wie kann Gott das zulassen, der fragt das so von seinem distanzierten Standpunkt des Unglaubens aus. Der hat doch überhaupt keine Ahnung, was Zweifel ist. Was Zweifel ist, der in deiner Seele frisst, das weißt du bloß, wenn du Christ bist. Wenn du an Gott glaubst, wenn du glaubst, dass Gott gut ist und wenn du von ihm alles erwartest und immer wieder von ihm enttäuscht wirst, weil alles so sinnlos ist, dann merkst du erstmal, was Zweifel ist. Für den Atheisten ist die Frage, wie kann Gott das zulassen, was zum Diskutieren. Für den Christen, da ist das was zum Heulen. Solange du noch nie geheult hast über die kaputten Zustände in deinem Leben und im Leben deiner Mitmenschen und im Leben der Welt, da hast du doch gar keine Ahnung, was es alles für Schrecknisse und für Sinnlosigkeiten gibt. Der Johannes ist von der Sinnlosigkeit der Weltgeschichte einfach überwältigt. Der findet alles nur noch zum Heulen. Und er findet aus seiner Resignation erst raus, als sein Blick auf Jesus gelenkt wird. Und einer von den Ältesten sprach zu mir: Weine nicht. Siehe, es hat überwunden, der Löwe, der da ist, vom Geschlecht Juda, die Wurzel Davids, aufzutun, das Buch und seine 7 Siegel. Und siehst du, genau dasselbe, das möchte ich auch machen. Ich möchte heute Abend deinen Blick auf Jesus lenken. Deswegen predige ich. Ich möchte dir sagen, gib nicht auf. Es gibt einen, der deinem Leben Sinn gibt. Gib dem dein Leben, dann wirst du mit den Rätseln deines Lebens fertig. Dann hast du wenigstens einen, der dir hilft, die Rätsel deines Lebens zu ertragen. Ohne Jesus ist dein Leben so verwirrend wie so ein ungelöstes Kreuzworträtsel. Und erst das Wort vom Kreuz, das löst das Rätsel deines Lebens. Denn das größte Rätsel deines Lebens, das ist nämlich deine Sünde, diese Macht, die in dir drin sitzt und die sogar das Gute, das du willst, noch kaputt macht. Von dieser Macht, da hat Jesus dich losgekauft, als er am Kreuz hing und für deine Schuld gestorben ist. Ich behaupte ja nicht, dass man dann, wenn man mit Jesus lebt, keine Rätsel mehr hätte. Ich verstehe Gott in vielen nicht. Kein bisschen. Aber ich denke dann immer an das Wort, was Jesus mal gesagt hat. Der hat mal gesagt, was ich jetzt tue, das verstehst du nicht. Du wirst es aber hernach erfahren. Es ist erstens mal Jesus, der an der Weltgeschichte handelt. Und zweitens wird er es uns später nochmal erklären. Das gibt manche Rätsel, mit denen müssen wir leben, bis wir sterben, die müssen wir mit ins Grab nehmen. Aber spätestens dann, wenn wir in Gottes Reich sind, wenn wir unser Leben von hinten sehen können, da wird uns das aufgehen, da werden wir es erkennen, dass es in unserem Leben, wenn wir es Gott anvertraut hatten, keine sinnlosen Strecken gegeben hat. Gott macht nichts Sinnloses und er macht auch keine Fehler. Wenn Christus kommt, dann wird alles klar, keine Rätsel mehr, nur Klarheit wird dann sein. Auf diese Klarheit, auf dieses unwahrscheinlich helle Licht, das unser ganzes Leben uns dann erklären wird, darauf leben wir zu. Wenn du eine Lösung suchst für die Rätsel deines Lebens, wenn du einen Erlöser suchst für die Schuld deines Lebens, dann komm zu Jesus. Der wird hier in diesem Text bezeichnet erst als Löwe, dann als Lamm. Löwe ist ein Bild für den Sieger und Lamm, das ist ein Bild für die Art des Sieges, nämlich für die Gewaltlosigkeit. Und der wird hier angesprochen von allen, die da drumherum stehen, von den Engeln und vielen, vielen Gestalten, die singen ihm ein Lied. Und sie sangen ein neues Lied und sprachen: Du bist würdig, zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel. Denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut für Gott erkauft Menschen aus allen Geschlechtern und Sprachen und Völkern und Nationen. Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Und diese herrliche Sprache, die klingt für uns so wie für innerkirchlichen Dienstgebrauch. Dabei ist sie in Wirklichkeit direkt aus der Zeitung entnommen. Denn mit eben diesen Slogans Kraft und Stärke und Ruhm und Weisheit, so wurden damals die politischen Herrscher gefeiert. So brüllten die Sprechchöre, wenn der Domitian auf der Tribüne erschien. Und so stand es auf allen Plakaten. So stand es auf allen Losungen, die den Leuten zum Fenster und zum Halse raushingen. Ruhm und Ehre dem Domitian. Und alles das, was da fälschlicherweise einem sterblichen Menschen zugesagt wird, der sich angemaßt hat, ein Gott sein zu wollen, das wird hier dem Sohn Gottes zugesungen, der sich herabgelassen hat, ein Mensch zu werden. Die Zukunft der Welt liegt nicht in der Hand von den Leuten, die sich an die Stelle Gottes setzen, sondern sie liegt in der Hand dessen, der sich an die Stelle des Menschen gesetzt hat. Das ist doch das, was wir in diesem Monat feiern. Die Menschwerdung Gottes. Dass Gott, der große Gott, der die Welt geschaffen hat und lenkt, ein Mensch geworden ist. Ein Mensch wie du und ich. Ein Mensch von Fleisch und Blut. Und der sein Blut vergossen hat, um dich und mich und die ganze Menschheit zu retten, zu erlösen, in Gottes Reich zu bringen. Die meisten, die sich als Erlöser der Menschheit bisher angepriesen haben, die haben auch Blut vergossen. Aber niemals ihr eigenes, sondern immer das der anderen. Und das nicht zu wenig. Wir erleben ja jetzt alle dieses Drama mit in Teheran, wo da dieses Flugzeug steht. Entführt von Menschen, die von sich behaupten, sie würden Mitglieder einer Befreiungsbewegung sein. Und sie wollen Menschen angeblich befreien, die irgendwo im Zuchthaus sitzen. Und diese Befreiungsbewegung arbeitet so, dass sie Menschen terrorisiert, unschuldige Geiseln erschießt, quält und foltert. Die Befreiungsversuche der Menschheit sind gekennzeichnet durch eine tiefe Spur von Blut. Und viele von den großen Gestalten der Geschichte, die wir in unseren Geschichtsbüchern finden, die waren weiter nichts als große Menschenschlechter, Massenschlechter. Und nun heißt es von Jesus hier in der Bibel, dass er der Geschlachtete ist. Er ist das Opfer. Er ist derjenige, der sein Blut hingibt. Und die Bibel sagt, das Blut von Jesus Christus, das macht uns frei von aller Sünde. Der Domitian, der macht aus freien Menschen Sklaven und Jesus macht aus Sklaven freie Menschen. Indem er nämlich für die Befreiung der Menschen sich selber, sein Leben, sein Blut hingibt. Und das ist das Einzigartige an ihm. Das unterscheidet Jesus von allen anderen, die jemals auf dieser Erde gewesen sind. Und vor die Menschheit getreten sind mit dem Anspruch, die Menschheit in eine gute Zukunft führen zu können. Die Zukunft der Welt liegt nicht in der Hand der Massenschlechter, die uns jetzt verrückt machen mit ihren Raketen. Und die den Massenmord vorbereiten. Da sind Pfuscher, die in Gottes Plänen rumfuschen. Die Zukunft der Welt liegt in den Händen von Jesus. Weißt du, alle diese großen Menschen, die so viel Wind machen und die dir vielleicht so viel Angst machen, die werden ja eines Tages von der Bühne der Geschichte verschwunden sein. Denen begegnest du in deinem Leben allen nie wieder. Du begegnest nur einem einzigen nach deinem Tode noch einmal. Und das ist Jesus. Das ist der Verachtete, den sie wie ein Lamm zusammengehauen und geschlachtet haben und ans Kreuz gehängt haben. Den du vielleicht in deinem Leben ganz an den Rand gestellt hast und mit dem du gar nicht viel zu tun haben willst und von dem du gar nicht viel hältst, weil er eben nicht so viel von sich her macht. Weil er nicht der große Muskelprotz ist, sondern der leidende Sohn Gottes. Das ist der Einzige, dem du noch einmal wieder begegnen wirst. Der ist schon einmal auf diese Erde gekommen. Da kam er so wie du als ein Kind. Das war zu Weihnachten. Das war in der Krippe. Da ist er gekommen, wehrlos und klein. Und ist gekommen, um dir zu sagen, du, wenn du auch so lebst wie ich, bringe ich dich in Gottes Reich. Das ist sein Angebot. Und wenn er zum zweiten Mal zu seinem zweiten Advent wiederkommen wird, da kommt er zurück als der Richter, der über dein Leben dann befinden wird. Und dann wird sich herausstellen, wo du deine Ewigkeit verbringst, außerhalb von seinem Reich oder bei ihm. Die Zukunft der Weltgeschichte und deines persönlichen Lebens, die liegt in den Händen von Jesus. Und das sind die Hände, die sich für mich durchbohren ließen, als er am Kreuz gehangen hat. Mit diesen Händen hat er meine Schuld weggeschafft. Und deswegen finde ich das so gut, dass auch meine Zukunft eben in diesen Händen drin liegt. Leute, das gibt tausend Gründe, sich vor der Zukunft zu fürchten. Es gibt einen einzigen Grund, sich vor der Zukunft nicht zu fürchten. Und der heißt Jesus. Und dem wollen wir vertrauen. Der ist dazu würdig. Der ist es wert, dass wir vor ihm Kerzen anbrennen, zum Zeichen, dass wir ihn lieben. Und der alleine ist es wert, dass wir ihn anbeten. Und das wollen wir jetzt tun.